sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 33-45, Folge 34-15, der Mythos vom Röhmputsch. Die Zeit der langen Messer endete am 2. Juli 1934. Wie viele Menschen in diesen kaum 72 Stunden ermordet wurden, darüber wird bis heute diskutiert. Schon im Jahr 1934 kursierten die wildesten Zahlen. Von 500 und mehr Opfern war da die Rede, naheliegenderweise vor allem im Widerstand. Die Exilpresse stürzte sich auf jedes noch so kleine Gerücht, denn die Mordserie war ein blutiger Beweis für die Unmenschlichkeit des Naziregimes. Tatsächlich wurden etwas mehr als 1000 Menschen verhaftet, aber eben nicht ermordet. Die meisten Verhafteten wurden in den nächsten 30 Tagen wieder freigelassen. Die historische Forschung geht heute von 90 Toten aus. Manchmal wird auch noch die ältere Schätzung von 150 bis 200 genannt. Ich bin mir bewusst, dass hinter diesen nackten Zahlen reale Menschen stehen. Deswegen ist es nicht egal, wie viele Opfer die Zeit der langen Messer tatsächlich gefordert hat. Ich glaube aber, wenn wir diese Frage jetzt hier mit der gebotenen Genauigkeit diskutieren, dann brauchen wir dafür mehr als eine Stunde. Denn dann wären wir mittendrin im Klein-Klein einer sehr speziellen historischen Forschungsdebatte. Mir kommt es an dieser Stelle deshalb darauf an, zu erklären, wieso wir die genaue Zahl der Opfer nicht sicher bestimmen können. Dahinter stehen nämlich im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens haben die Nazis viele Dokumente vernichtet, die spätere Historikerinnen und Historiker hätten auswerten können. Beispielsweise achtete Werner Best penibel genau darauf, seine Spuren zu verwischen. Noch während die Mordaktion lief, verbrannte der Münchner SD alle Fernschreiben, die aus Berlin eingegangen waren. Zweitens wurde der Terror zwar von Hitler angeordnet und auch gesteuert, die praktische Durchführung dieser Steuerung überließ er aber weitgehend dem Dreigestirn Göring, Himmler, Heydrich in der Reichshauptstadt. Und weil die Mordaktion deutschlandweit anlief, hatten auch die lokalen Verantwortungsträger einen ziemlich großen Spielraum. So mancher SS-Führer vor Ort nutzte die Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen. Das wussten auch die Entscheider an der Spitze. Josef Goebbels, in diesen Tagen ständig an Hitlers Seite, notierte dazu später in seinem Tagebuch: Es ist da einiges geschehen, was nicht ganz dem Willen des Führers entsprach. Schicksal, Opfer der Revolution. Goebbels Aufzeichnungen dokumentieren in klaren Worten nicht nur seine eigene Haltung zu den Morden, sondern auch, wie Hitler auf dem Laufenden gehalten wurde. Die Meldungen, die am 30. Juni von Berlin ins Braune Haus nach München kamen, kommentierte Goebbels so: Aus Berlin. Strasser tot, Schleicher tot, Bose tot, Klausener tot, München. 7 SA-Führer erschossen, darunter Ernst, der in Berlin fällt. Strafgericht. Am späten Abend des gleichen Tages landete Hitler mit seiner Entourage im Berlin-Tempelhof. Noch am Flugplatz begrüßten ihn Göring und Himmler. Goebbels beschrieb die Szene in seinem Tagebuch. Riesenempfang, alles in Begeisterung. Göring berichtet: In Berlin programmgemäß, keine Panne als die, dass auch Frau Schleicher mitfiel. Schade, aber nicht zu ändern. Hitler bezog seine Wohnung in der Reichskanzlei und wurde dann dort am nächsten Tag von Goebbels besucht. Sonntag, mittags gleich zum Führer. Göring gibt Bericht. Exekutionen fast fertig. Einige noch nötig. Noch ein letztes Handeln, dann ist alles ausgestanden. Es fällt schwer, ist aber nicht zu umgehen. 10 Jahre muss jetzt Ruhe sein. Den ganzen Nachmittag beim Führer. Mit größtem Ernst werden die Todesurteile gefällt. Für den nächsten Tag, den 2. Juli, vermerkte Goebbels: Aktion abgeschlossen. Liste von 60 Hingerichteten. Furchtbare Minuten. Nicht alle Morde auf dieser Liste hatte Hitler vorab angeordnet. Einige segnete er nachträglich ab. Und die Liste würde in den folgenden Tagen noch länger werden. Denn nach dem Ende der deutschlandweiten Mordserie standen Adolf Hitler und die übrigen Naziführer vor einem Problem. Wie sollten sie diese blutige Aktion gegenüber ihren eigenen Parteigenossen und gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen? Bei der Planung hatte man sich bewusst gegen die Möglichkeit entschieden, still und heimlich vorzugehen. Hitler wollte sich nämlich nicht einfach einiger potenzieller oder tatsächlicher Gegner entledigen. Er wollte vor allem ein öffentliches Exempel statuieren. Dahinter stand das folgende Kalkül. Erstens sollten die Tage der langen Messe eine Warnung sein an all jene, die sich dem neuen Regime nicht fügen wollten. Der Terror des 30. Juni und der beiden folgenden Tage knüpften nahtlos an den Terror des Jahres 1933 an. Die Botschaft lautete: Wenn ihr nicht spurt, werden wir euch rücksichtslos vernichten, wie wir es schon einmal mit unseren Gegnern getan haben. Diese Botschaft richtete sich nicht nur an den harten Kern der Opposition, der sich aus den Resten der organisierten Arbeiterbewegung rekrutierte. Sie richtete sich auch an jene, die die nationale Erhebung hingenommen, vielleicht sogar begrüßt hatten, nun aber am real existierenden Dritten Reich zu verzweifeln begannen. Diese Menschen stammten vor allem aus dem Bürgertum und waren aktiv in ihren Kirchen oder hatten enge Berührungspunkte zum Regime, zum Beispiel als Unternehmer oder Staatsbeamte. Das zweite Ziel, das Hitler mit den Tagen der langen Messe erreichen wollte, ergänzte das erste. Er wollte der Öffentlichkeit die Handlungsfähigkeit und Tatkraft der politischen Führung beweisen. Diese Botschaft lautete: Wir sehen, dass die Situation schwierig ist, wir gehen den Ursachen dafür auf den Grund und wir handeln sofort und gründlich. Das Dritte Reich toleriert keine Missstände. Punkt. Ausgehend von diesem doppelten Kalkül lag auf der Hand, was zu tun war. Hitler entschied sich, in die Offensive zu gehen. Die Mordserie sollte als Präventivschlag gegen einen mächtigen Gegner geframed werden. Noch im Laufe des 30. Juni gingen mehrere Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit. Sie sprachen vage von einzelnen Elementen rund um Stabschef Röhm, die das Band zwischen Partei und Staat mutwillig hätten zerstören wollen. Hinter dem Rücken der Regierung habe Röhm gemeinsame Sache gemacht mit General von Schleicher und Geheimverhandlungen mit nicht näher bezeichneten Kräften im Ausland geführt. Der Reichskanzler habe keine andere Wahl gehabt, als den Befehl zur rücksichtslosen Ausrottung dieser Pestbeule zu geben. Der preußische Ministerpräsident Hermann Göring sei angewiesen worden, in Berlin eine ähnliche Aktion durchzuführen wie in München und insbesondere die reaktionären Verbündeten dieses politischen Komplotts auszuheben. Noch am Nachmittag erließ Hitler einen Tagesbefehl an die SA, der von allen Braunhemden blinden Gehorsam und unbedingte Disziplin verlangte. Während die Verhaftungswelle ungebrochen weiterging, trat Hermann Göring vor die Presse. In seiner Stellungnahme betonte er, die SA habe das Phantom einer zweiten Revolution gegen die Reaktion an die Wand gemalt, obwohl sie doch insgeheim über General von Schleicher selbst mit dieser Reaktion eng verbunden war. Auch Propagandaminister Goebbels meldete sich schließlich öffentlich zu Wort. In Lichterfelde und anderswo im Reich wurde noch gemordet, als er am Abend des 1. Juli in einer Rundfunkansprache von der Verhaftung Röhms berichtete. Die Ereignisse in Bad Wiessee schmückte Goebbels in den grellsten Farben aus. Im Mittelpunkt seines Pseudodramas stand, wenig überraschend, Hitler persönlich. Kein Zucken in dem angespannten Gesicht des Führers verrät auch nur die leiseste innere Bewegung. So beschrieb Goebbels den Moment der Verhaftung. Adolf Hitler habe bewiesen, so schließt Goebbels, dass er wirklich ein Mann ist und dass er, wenn es das Interesse der Nation erfordert, ohne Rücksichtnahme auf Rang und Würde Entschlüsse fassen kann und auch wirklich durchführt. Dieses Framing der Morde operierte mit schamlosen Lügen. Für eine Verbindung zwischen Röhm und Schleicher gab es schon damals keinerlei Beweise. Und nach allem, was wir über Schleicher wissen, erscheint es ausgeschlossen, dass er mit der SA gemeinsame Sache gemacht hätte. In seinen Augen waren die braunen Hemden undisziplinierte Schlägertypen. Hier ging es offensichtlich nur darum, eine ausreichend gefährliche Drohkulisse zu konstruieren. Schon für einen Putschversuch der SA existierten keine stichhaltigen Anhaltspunkte. Weder der Abwehrdienst der Reichswehr noch der SD hatten mehr zutage fördern können als Gerüchte, Gerede und vereinzelte konspirative Handlungen wie etwa die Anlage von Waffenverstecken. Diese objektiven Tatsachen spielen streng genommen aber auch gar keine Rolle. Es kommt ja selten darauf an, was objektiv gegeben ist, sondern darauf, was die jeweiligen Entscheidungsträger subjektiv für wahr gehalten haben. Ich gebe gerne zu, dass Hitler, Göring, Himmler und auch die Reichswehrführung möglicherweise selbst davon überzeugt waren, dass die SA eine unmittelbare Bedrohung darstellte. Wenn dem tatsächlich so war, dann ändert das aber nichts an der mangelhaften Beweislage, die den Entscheidungsträgern rund um Hitler bekannt war. Dann handelte man aus einem Gefühl heraus und aufgrund einer Überzeugung, nicht aufgrund einer gesicherten Faktengrundlage, wie man es nun der Öffentlichkeit verkaufte. In jedem Fall lässt sich klipp und klar feststellen, der sogenannte Röhmputsch ist ein Mythos, der von Hitler und den Nazis gezielt in die Welt gesetzt wurde, um ihre Mordaktion zu rechtfertigen. Nicht nur die Nazi-Presse, auch die übrigen Zeitungen waren an dieser Mythenbildung aktiv beteiligt, wenn auch im Ton mitunter zurückhaltender. Die Redaktionen hatten sich, wie ihr wisst, längst selbst gleichgeschaltet und wurden außerdem streng von Goebbels Propagandaministerium kontrolliert. Doch die Nazi-Führung beließ es nicht bei einer reinen Pressekampagne. Hitler selbst hielt am 13. Juli eine mehr als einstündige Rede vor dem Reichstag, in der er noch einmal alle Vorwürfe zusammenzog und zu einer großen Rechtfertigungserzählung verarbeitete. Auf diese Rede will ich hier nicht näher eingehen, aber ihr könnt sie euch, wenn ihr wollt, selbst anhören. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Eine Tatsache, die ich bisher im Podcast absichtlich nicht erwähnt habe, weil sie eben eigentlich nichts zur Sache tat, bisher, erwies sich für diese Propaganda als besonders brauchbares Instrument. Denn mit diesem Instrument ließ sich die Plausibilität der angeblichen Verschwörung untermauern. Ernst Röhm war nämlich schwul. Und das war längst öffentlich bekannt, seitdem ihn eine Zeitung im Frühjahr 1932 geoutet hatte. Geschlechtsverkehr zwischen Männern war damals noch bei Strafe verboten. Der einschlägige Paragraph 175 im Strafgesetzbuch wurde erst 1994, ich wiederhole es nochmal, abgeschafft. Im sozialen Miteinander sah es kaum anders aus. Diese generalisierende Feststellung soll nicht den selbstbewusst geführten Kampf der Betroffenen gegen diese Diskriminierung schmälern und auch nicht leugnen, dass es in den 20er Jahren, zum Beispiel im Nachtleben Berlins, durchaus Freiräume gab, um seine sexuelle Identität auszuleben. Dazu findet ihr in der Beschreibung auch noch einen Hinweis auf den Podcast Frauen von damals. Da gibt es einige Folgen, die das thematisieren. Wichtig ist, diese Freiräume waren unglaublich labil, denn sie gab es nur bis zur nächsten Polizeirazzia. Mir ist an dieser Stelle vor allem das Folgende wichtig. Alle Menschen, die irgendwie im Verdacht standen, von der heterosexuellen Norm abzuweichen, konnten wie selbstverständlich öffentlich angefeindet werden. Ihre charakterliche Eignung wurde in Zweifel gezogen, sie galten als triebgesteuert, unnatürlich, potenziell gefährlich. Und man muss es so sagen, viel zu viele Menschen glaubten diesen bösartigen Behauptungen. Homophobe Einstellungen waren auch im demokratischen Politikspektrum verbreitet. Und mancher aufrechter Demokrat war sich nicht zu schade, solche Vorurteile gegen die Nazis in Stellung zu bringen. Als Ernst Röhm 1932 geoutet wurde, beklagte eine sozialdemokratische Zeitung die homosexuellen Umtriebe in der Nazi-Bewegung. Zahlreiche homophobe Witze machten die Runde. Wenige zeigten klare Kante gegen diese Verleumdungen. Zum Beispiel der Schriftsteller und Journalist Kurt Tucholsky. In der Weltbühne stellte er klar, dass die sexuelle Orientierung eines Menschen seine Privatsache sei. Er schrieb, zunächst sollte man seine Gegner nicht im Bett aufsuchen. Und mit Blick auf Ernst Röhm stellte er fest, falls er schwul sei, könne er durchaus anständig sein, solange er nicht seine Stellung dazu missbraucht, von ihm abhängige Menschen aufs Sofa zu ziehen, und dafür liegt doch nicht der kleinste Beweis vor. Tucholsky hatte als einer der ersten öffentlichen Intellektuellen vor Hitler und den Nazis gewarnt. Er war einer ihrer schärfsten Gegner. Und hier zog er eine klare Grenze. Nicht, weil er Röhm mochte, sondern weil ihm Homophobie grundsätzlich zuwider war. Damit sollte Kurt Tucholsky über viele Jahrzehnte eine Ausnahme bleiben. Denn im gesellschaftlichen Mainstream galt Homosexualität damals als eine geistige Störung, als eine Krankheit, die man bekämpfen musste. Die offizielle Haltung der NSDAP wich hier nicht vom Mainstream ab. Nur in der Wahl der Mittel waren die Nazis besonders radikal, wie sich in den nächsten Jahren zeigen sollte. Denn Homosexuelle, vor allem Männer, wurden systematisch von der Geheimpolizei verfolgt und in Konzentrationslager verschleppt. Umso bemerkenswerter ist es ja eigentlich, dass es neben Ernst Röhm auch andere höhere SA-Führer gab, deren sexuelle Orientierung ein offenes Geheimnis war. Innerhalb der braunen Bewegung sorgte das immer wieder für Streit. Doch solange Hitler als oberster Nazi-Führer an seinem Stabschef Röhm festhielt, brachen diese Spannungen nicht offen aus. Angeblich soll er sogar einmal gesagt haben, die NSDAP sei ja schließlich kein Internat für höhere Töchter, sondern eine Kampforganisation. Hitler ignorierte die Gerüchte, solange er Röhm und die SA brauchte. Als das nicht mehr der Fall war, ließ er die Gerüchte bewusst aufgreifen und als Waffe einsetzen. Dazu wurden Röhm und die anderen ermordeten SA-Führer nicht einfach bloß öffentlich als Verräter hingestellt. Nein, mehr noch. Ihre tatsächliche oder auch nur behauptete Homosexualität wurde zur eigentlichen Ursache für ihren angeblichen Verrat. Schon die ersten Pressemeldungen sprachen andeutungsweise von gewissen Veranlagungen, die der Kreis der Verschwörer gemeinsam habe. Sogar ein fingierter Augenzeugenbericht über die Verhaftung Röhms wurde anonym veröffentlicht, der an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Goebbels sprach im Radio dann von widerlichen und fast Brechreiz verursachenden Szenen in den Zimmern des Hotels Hanselbauer. Die öffentliche Propaganda war nur eine Seite der Medaille. Am 3. Juli rief Hitler seine Minister in die Reichskanzlei. Unter den Anwesenden war auch Vizekanzler Franz von Papen. Papen war erst am Vorabend aus dem Hausarrest entlassen worden, den Göring ihm auferlegt hatte. Nicht, weil das so geplant gewesen wäre. Einer von Papens Vertrauten hatte sich auf abenteuerlichen Umwegen zum Guten Neudeck durchgeschlagen und den Reichspräsidenten über Papens Verhaftung informiert. Nicht Hitler oder Göring, Hindenburg hatte die Freilassung Papens veranlasst. Jetzt, unmittelbar vor der Sitzung des Kabinetts, suchte Papen das Gespräch mit Hitler. Dabei vermied er es, klar Stellung zu beziehen. Was er zu sagen hatte, das erschließt sich uns aus einem Brief an Hitler vom gleichen Tag, den Papen dann nicht mehr abschickte, nachdem die persönliche Unterredung stattgefunden hatte. In dem Brief heißt es: Mein erstes Wort sei ein Wort des Dankes Ihres bisherigen ersten Mitarbeiters, dass Sie mit soldatischer Entschlossenheit das Vaterland vor einer riesenhaften Gefahr gerettet, die bedrohte Staatsautorität und den geschwundenen Gehorsam wiederhergestellt haben. Niemand hat mit heißerem Herzen Sie auf diesem für die Nation so notwendigen, für Sie selbst so schmerzhaften Wege begleitet als ich. Das schrieb der gerade erst aus der Schutzhaft entlassene Franz von Papen. Statt sich also gegen die unrechtmäßige und brutale Säuberungsaktion insgesamt zu verwahren, deren Opfer ja auch er und seine Mitarbeiter geworden waren, schmierte Papen dem Naziführer immer noch Honig um das Bärtchen. Er bot Hitler seinen Rücktritt an und wünschte im Gegenzug die Wiederherstellung seiner öffentlichen Reputation. Sie sei er nämlich durch die Besetzung seines Büros beschädigt. Ein Teil meiner Mitarbeiter ist verhaftet, einer ist gefallen, die Akten meines Ministeriums sind beschlagnahmt. Selbst zu diesem Zeitpunkt brach Franz von Papen nicht mit Hitler. Selbst jetzt noch verharmloste er dessen Taten. Ein Mitarbeiter gefallen? Herbert von Bose wurde kaltblütig vom SD erschossen, in seinem Dienstzimmer. Doch Papen verklausulierte den Mord zu einem Soldatentod. Bose sei eben gefallen. Man muss sich diese Aufzählung auf der Zunge zergehen lassen. Meine Mitarbeiter verhaftet, mein Mitarbeiter tot, meine Akten beschlagnahmt. Die Mitarbeiter, so könnte man diese Stelle deuten, interessierten Papen nur insofern, als sie dem Vizekanzler als Arbeitsmittel dienten. Eben genau wie seine Akten, deren Verlust er hier bedauerte. Wieder einmal ging es Franz von Papen nur um eins: sich selbst. Wenn selbst der Hauptbetroffene innerhalb der Regierung keine Konsequenzen aus den vergangenen Tagen zog, darf es nicht verwundern, dass Hitler die volle Unterstützung aller Minister bekam. Das Kabinett verabschiedete noch in dieser Sitzung das sogenannte Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr. Es bestand aus einem einzigen Satz: Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 34.15 von Deutschland 33.45. Ich gebe euch jetzt gleich noch 2-3 Link-Tipps. Einige davon habe ich in der Folge genannt. Zuerst möchte ich mich aber bei meinen Produzentinnen von Patreon bedanken, nämlich bei Annika, bei Cora, bei Lukas, Miles, Götz, Valentina, Haruka, Gerhard und Danny. Vielen, vielen Dank für eure monatliche Unterstützung. Ohne euch würde es dieses Projekt so nicht geben. Und jetzt noch die 3 Hörtipps. In der Folge hatte ich ja schon erwähnt, in der Beschreibung findet ihr den Link zur Rede von Adolf Hitler am 13. Juli vor dem Reichstag, wo er die ganze Mordaktion rechtfertigt. Hört euch das gerne an. Die ist relativ lang. Vielleicht reichen ja auch schon Auszüge. Achtet nur bitte darauf, diese Aufnahme an sich ist natürlich schon Propaganda und geht ihr bitte nicht auf den Leim. Ja? Geht da analytisch dran, nicht affirmativ. Lasst euch nicht einlullen von dem Redner und auch nicht von der Atmosphäre. Der 2. Tipp ist eine Folge des Podcasts Frauen von damals. In dieser Folge geht es um das lesbische Berlin, vor allem in den 20er Jahren. Höchst spannend, wirft nochmal ein Schlaglicht auf das Thema Geschichte der Homosexualität, das ich ja jetzt hier angeschnitten habe in der Folge. Und der 3. Link-Tipp, der verbindet beides miteinander, das ist nämlich eine Folge des Podcasts Bad Gays über Ernst Röhm. Vielen Dank an Lea, die mir das damals empfohlen hat. Ich fand die Folge sehr interessant, beachtet aber bitte, sie ist auf Englisch. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, leb wohl. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sag ich dir auf Wiedersehen, leb wohl. Ob du mir treu sein wirst, sollst du mir nicht sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dumme Fragen. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl.
Wir haben uns gefunden, geliebt und heiß geküsst. Es war eine schöne Stunde. Sünde, die man nicht mehr vergisst. Ein Märchen geht zu Ende, drum reich mir deine kleinen Hände.
Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, lebewohl. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sag ich dir auf Wiedersehen, lebewohl. Ob du mir treu sein willst, sollst du mir nichts sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dummen Fragen. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen,
lebe wohl. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss.
Ich freu mich auf ein Wiedersehen. Auf Wiedersehen, lebe wohl.